Der folgende Podcast enthält explizite Beschreibungen von Gewaltverbrechen, unter anderem von sexualisierter Gewalt. Er ist daher nicht für alle Hörerinnen und Hörer geeignet und wir bitten, das zu berücksichtigen.
Der Geschwisterkrümel
Podcast. Hallo. Das ist der Geschwister Grimm Podcast mit Georgina Frasel.
Und Beatrice Frasel.
Ich bin Beatrice Frasel.
Und ich bin Georgina Frasel.
Und wir haben heute wieder zwei Geschichten für euch, von uns für euch. Und zwar eine Paranormal-Geschichte, die kommt dieses Mal von mir, und eine True-Crime-Geschichte, die kommt von Georgina. Und ich bin sehr gespannt, weil wir erzählen uns auch vorher nicht, was wir einander erzählen werden. Also ich weiß genauso wenig wie ihr. Nein, ich weiß eine Sache mehr als ihr. Und das ist, was ich euch erzähle.
Okay.
Okay, also ich beginne es mal mit einer Geschichte, und die geht so. Eines Tages geht Herr W. im ersten Bezirk in Wien spazieren, als er zufällig einen alten Freund wieder trifft, den er schon seit Jahren aus den Augen verloren hat. Und nach einem kurzen Smalltalk beschließen beide, auf einen Kaffee zu gehen und die alten Zeiten zu besprechen, zu plaudern. Und im Kaffeehaus bestellt dann der Herr W. einen großen Kaffee und sein Begleiter bestellt nur ein Glas Wasser. Sie bestellen und dann geht er aufs Klo. Und als er dann zurückkommt, der Herr W., ist sein Begleiter verschwunden. Mhm. Und auf dem Tisch steht der Kaffee und das Glas Wasser am Tisch. Und die Kellnerin, also der Herr W. fragt die Kellnerin, wo denn der Begleiter hingegangen sei. Und diese antwortet erstaunt: Welcher Herr denn? Hier war niemand außer Ihnen.
Aha.
Mhm. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Und der Herr W. sagt dann, dass er den Mann meint, der das Glas Wasser bestellt hat. Und die Kellnerin sagt dann, zu jedem Kaffee wird ein Glas Wasser dazu gegeben. Mhm. Es hat niemand was bestellt sonst. Und genau, dann trinkt der Herr W. aus und geht heim. Daheim versucht er dann, seinen verschollenen Bekannten zu erreichen, telefonisch, und kann aber unter der gewohnten Nummer keine Verbindung herstellen. Dann vergehen Wochen und bei einem Familientreffen dann spricht er das sonderbare Treffen an. Und ein gemeinsamer Bekannter erzählt ihm, dass die getroffene Person seit ca. 2 Jahren tot ist und es unmöglich gewesen sein könnte, dass er mit dieser Person in einem Kaffeehaus sitzt und ein Glas Wasser bestellt. Genau. Also die Geschichte wurde geschildert auf viennaghosthunters.net, und das Ganze soll sich zugetragen haben in der Wiener Blutgasse.
Aha.
Die Blutgasse in Wien befindet sich im ersten Wiener Gemeindebezirk, also innerer Stadt. Wie gesagt, dort war der Herr W. unterwegs. Und die Gegend nennt sich Blutgassenviertel und sie zählt zu den ältesten der Stadt. Und es ist wirklich eine sehr schöne Gegend. Die Häuser der Blutgasse die Fundamente gehen bis ins Mittelalter zurück. Und die Gegend gilt als, wie gesagt, eine der ältesten in Wien. Und die Bezeichnung Blutgasse gibt es aber erst seit 1862. Davor trug sie den Namen Kotgässl. Genau, und dann 1550 taucht der Name Blutgässl auf. Also das ist schon die vorherige Form von Blutgasse. Genau, und warum hieß die Gasse Kotgässl? Es ist irgendwie naheliegend. Also im Mittelalter war es halt so, dass die Toiletten in Wien und auch in anderen Städten halt einfach Klogruben waren, die in den Innenhofen der Häuser angelegt waren. Man grub da 2 bis 8 Meter tiefe Gruben und immer nebeneinander und überdeckte sie dann mit einem Querbalken oder einem toilettensitzartigen Ding, wo man sich halt draufgesetzt hat und dann sozusagen in die Grube hinein sein Geschäft verrichtet hat. Genau. War dann eine Grube voll, wurde sie quasi zugedeckt und hat dekompostiert und dann benutzte man inzwischen eine andere. Und was auch interessant war, was ich da in der Recherche herausgefunden habe, ab dem 13. Jahrhundert hat man dann dieses Klo, also diese Toilettensitze über den Gruben, mit geschlossenen Wänden umgeben. Mhm. Damit war ein kleines Haus entstanden und das hieß dann Häusel. Und deshalb sagen wir immer noch Häusel zum Klo.
Okay, ja. Interessant.
Daher kommt der Titel Häusel. Genau, und eine andere Variante war dann der Toilettenerker und daher kommt der Name Kotgessel. Das ist übrigens, wie gesagt, nicht nur in Wien passiert, sondern auch zum Beispiel in London und so weiter, also in anderen Städten. Nämlich man hat die Exkremente einfach direkt auf die Straße fallen lassen oder in den Garten oder in den Hof. Ganz oft eben in die Straße. Und genau, ja, also ganz oft ist es auch so, dass die Exkremente sich dann auf der Straße halt nicht nur mit dem Straßenschmutz vermischt haben, sondern auch mit den Ausscheidungen von Tieren, also Pferde, Schweine, die sich dann teilweise auch von den Exkrementen ernährt haben und so zur Verbreitung von Parasiten beigetragen haben, Ziegen, Hühner, Hunde. Und es gab halt eben keine öffentlichen Toiletten und im Mittelalter war es durchaus, also beziehungsweise die ganze Stadt war eine öffentliche Toilette eigentlich. Mhm. Und es war im Mittelalter halt irgendwie nicht unstatthaft, dass man halt in der aller Öffentlichkeit herumgekackt hat. Mhm. Und dazu kamen dann halt eben auch noch Gewerbeabfälle und Hausabfall. Also es wurde halt einfach alles in der Straße abgelagert. Und was auch noch witzig ist, manchmal wurde der Mist dann aus der Stadt transportiert und auf der Freiung gesammelt und anschließend vor den Mauern abgeladen. Okay. Genau, also von diesem, der Tatsache, dass die Exkremente einfach in die Stadt, in die Straße gelassen wurden, deshalb hieß es halt einfach Kotgasse vermutlich. Ja.
Schmackig.
Was übrigens auch noch witzig ist, was ich auch, also ich habe dann recherchiert zu Toiletten im Mittelalter, was dann auch noch eine Variante war, also weil der Weg zu den Toiletten oft weit war, war der Nachttopf ein unverzichtbares Inventar von jedem Schlafzimmer. Und das ist jetzt besonders grinig, weil es gab dann so Toilettenkästen und die wurden nur einmal im Jahr geleert von, ich weiß nicht, was sie damit meinen, unehrlichen Personen. Mhm. Und vorgesehen war halt, dass man die Exkremente in Flüssen oder Bächen entsorgt. Aber was natürlich oft passiert ist, ist, dass die einfach, also allermeistens ist es passiert, dass die Nachttöpfe einfach in die Straße geleert wurden, weil da eh schon alles am Dreck war, was da irgendwie rumgeschwommen ist. Und dann hat man halt einfach die Nachttöpfe dazu geleert. Also sehr lecker. Oh. Genau. Und die Straße hieß Kotgasse, das ist sehr einfach sehr einfach nachzuvollziehen, warum. Dann hieß sie Blutgasse und die Deutung dieses Namens gilt halt als unklar. Eine Erklärung ist, dass in der Gegend es einige Schlachthäuser gab und neben dem Blutkot und den Exkrementen nämlich auch noch das Schlachthausblut durch die Straßen geronnen ist. Ja. Also das ist einer der Gründe, deshalb war es im wörtlichen Sinne eine Blutgasse, eine Kotgasse und eine Blutgasse. Ja. Von manchen wird auch geglaubt, dass halt das Blut in Blutgasse auf das althochdeutsche Blut, wie auch immer man das ausspricht, zurückzuführen ist und dass der Name Blutgasse eben darauf hinweist, dass es ein heidnischer Schrein quasi war oder ein Ort, wo halt rituelle Opfer gebracht wurden und deshalb Blut geflossen ist dort.
Okay.
Dann gibt es noch zwei weitere Überlieferungen, und zwar die einen führen den Namen eben auf folgende Geschichte zurück, also in der Zeit von Rudolf von Habsburg, 1278 bis 1282, griffen zwei Adelige an diesem Ort zwei Bürger aus dem Hinterhalt an und schlugen ihnen den Kopf ab. Da diese zwei Bürger eben Ottokar von Böhmen unterstützten, also das war Rudolfs Power Rival, und die blutigen Leichen wurden dann vor Ort gelassen, die abgetrennten Köpfe auf ihnen gelassen und angeblich ist Rudolf selbst kurz danach daran vorbeigegangen, aber hat die Täter davonkommen lassen, weil sie eben ihn unterstützt haben. Und eine andere Überlieferung bringt den Namen, und das ist das, was man am häufigsten hört, ist ja vermutlich auch nur eine Legende, und bringt den Namen mit den Tempelrittern in Zusammenhang, die 1312 im Fehnrichhof, der ist dort in der Blutgasse, niedergemetzelt worden sein sollen, worauf die Gasse voll mit ihrem vergossenen Blut gewesen sei. Mhm. 1312 wurden nämlich Ritterorden abgeschafft von Philipp IV. Also die Ritterorden hatten relativ viel Reichtum angehäuft. Philipp IV. Hatte massive Schulden bei ihnen. Und anstatt dass er die Schulden bezahlt, hat er sich entschieden, dass er die Orden einfach abschafft und hat sie dann der Häresie bezichtigt. Papst Clemens V. Wurde von ihm gezwungen, ihn dabei zu unterstützen. Und viele dieser Ritter sind dann halt in der Blutgasse in einem Blutbad ums Leben gekommen.
Also es ist wieder so ein, ja, keine Ahnung, ob man es True Crime nennen kann, aber wieder ein Mordaspekt war?
Ja, also wie gesagt, das sind alles eher Legenden, also man weiß nicht genau, also was davon jetzt wahr ist und was nicht, aber es gibt halt verschiedene Erklärungen für den Namen Blutgasse, genau. Und ja, die Gegend war nach dem Zweiten Weltkrieg sehr heruntergekommen und zwischen 1960 und 1965 wurde das Viertel dann revitalisiert durch Herbert Turner und Friedrich Euler, die und es wurde auch dadurch irgendwie auch weitreichend verändert. Und dann 1989 bis 1999 wurden die Fassaden renoviert und dann diese barocke Gestalt, die ursprüngliche barocke Gestalt, wiederhergestellt. Mhm. Ja, und um die Blutgasse drehen sich eben ganz viele Sagen und Mythen. Unter anderem auch die Geschichte, dass Lady Bathory, die halt auch als Blutgräfin bekannt ist, zu der werden wir vielleicht später nochmal mehr, also in einer anderen Folge vielleicht noch mehr sagen. Also die war auch, also da gab es halt die Legende, dass die immer wieder junge Frauen umgebracht hat und dann in ihrem Blut gebadet hat und irgendwie Untertanen ermordet hat und gefoltert hat und so. Also die Blutgräfin, Lady Bathory, hat angeblich in der Blutgasse gehaust und treibt jetzt immer noch ihr Unwesen als Geist. Also das ist eine Legende. Und was man halt, also was halt irgendwie ganz oft gesagt wird, ist, dass in der Blutgasse halt der Schleier zwischen diesseits und jenseits oder in diesem Blutgassenviertel ist sehr dünn und dass man nie genau wissen kann, ob diejenigen, die man da trifft, noch leben oder schon tot sind. Und das geht jetzt, also genau wie in der Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, also das ist halt eine Geschichte, die man ganz oft hört in Bezug auf das Blutgassenviertel, dass es halt Erscheinungen gibt von Personen, die aber dann gar nicht wirklich da waren. Also, ja, genau. Ja, das ist das, also meine Geschichte heute ist eine kurze. Das ist das von die Geschichte vom Blutgassenviertel in Wien.
Ja. Na, interessant. Also war mir nicht bekannt. Vielleicht einmal einen Besuch wert.
Ja, wir können mal einen Livecast machen vom Blutgassenviertel. oder überhaupt so eine Wien-Tour. Wir starten von der Pinzgauer Bundesstraße.
Das wird lang.
Nehmen die schwarze Frau mit, fahren mit ihr zum Alberner Friedhof. Friedhof der Namenlosen und dann gehen wir zum Blutgassenviertel. Ja. Liebe Georgina, was hast du vorbereitet? Ich bin urgespannt, weil ich ja voller True Crime Nerd bin und immer auf die True Crime Geschichte viel gespannter bin als die auf die Paranormal Geschichte. Weil mich das einfach unglaublich fasziniert. Ja. Also was hast du vorbereitet?
Sicher. Okay, also ich habe ein... Ja, also ich beginne jetzt mal einfach zu erzählen.
Das ist eine gute Idee, dass du einfach beim Anfang...
Genau, ja, am Anfang. Und zwar, dieser Anfang ist im August 2014, also ist jetzt noch nicht so lang her. Und zwar sucht eine Frau in Strasshof nach ihrer Schwester. Und ja, also Strasshof ist ja den True Crime Fans wahrscheinlich ein Begriff, gerade was Österreich betrifft.
Durch?
In Strasshof waren schon einige Sachen und in der Umgebung. Ich glaube, dass auch Fritzl irgendwo in der Umgebung war.
Fritzl war doch am Stetten, ne? Fritzl war am Stetten.
Fritzl war am Stetten, genau.
Strasshof?
Strasshof war, glaube ich, war das nicht Kampusch? Oder in der Gegend zumindest.
Das kann sein.
Ich muss nachschauen, aber es waren einige Sachen, auch kleinere Sachen. Es ist ganz viel mit Strasshof. Also
Moment, ich hab's gleich.
Schnell, ja.
Ja, tatsächlich. Das Haus von Bricobil war in Strasshof, wie du es rechnen bitte gerne noch.
Voll.
Voll, ja. Okay.
Gut. Also berühmt, berüchtigt.
Also ich nicht nach Strasshof ziehen und niemandem trauen, der Fahrrad fährt.
Genau. Und ja, never trust a Strasshof person.
Never trust a Strasshof person. Never trust a Fahrrad person. Am schlimmsten sind Leute in Strasshof auf dem Fahrrad. Oder in weißen, lieber weißen Lieberwägen.
Und ja, überhaupt halt Niederösterreich.
Niederösterreich. Vermeide Niederösterreich. Kloster.
Ja. Ja. Ärger als, da geht's zu ärger als in der Blutgassen.
Ja, tatsächlich aber. Ja. Da geht's ärger zu als in der Blutgassen 13-12.
Okay. Also. Also eine Frau sucht nach ihrer Schwester. Und sie versucht eben, sie anzurufen, sie irgendwie zu kontaktieren, aber sie meldet sich nie. Mhm. Und ihr kommt das halt extrem verdächtig vor. Mhm. Und sie kontaktiert die Polizei. Und die Polizei verschafft sich dann daraufhin auch Zugang zur Wohnung der gesuchten Frau. Mhm. Die Entdeckung, die sie dann machen, ist sehr grauslich. Und ich finde auch irgendwie Österreich-typisch irgendwie. Also ich finde nur, wenn man das hört, wie sie gefunden wird, ist das so Österreich-True Crime.
Sie ist gestorben, weil sie an einem Schnitzel erstickt.
Nein, also es hat schon mit einem Mord zu tun.
Okay,
also, aber mich würde interessieren, wie du glaubst, also wo sie gefunden worden ist in der Wohnung.
Am Klo.
Nein.
Auf der Couch im Fernseher.
So ähnlich, ja. Also sie, die Leiche der verstorbenen Frau ist in der Bettzeuglade der Wohnzimmercouch gefunden worden.
Was? Okay.
Sie
war die Bettzeuglade zu?
Keine Ahnung.
Okay.
Aber sie haben sie eben geborgen und war in, also sie war umgeben von Decken und Plastikzeug irgendwie.
Okay.
Ja, ich weiß auch nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwie, also ich stell's mir relativ grindig vor, weil ich mir denke, wie bringe ich eine erwachsene Frau in eine Bettzeuglade? Ich glaube, dass die Leiche sehr, sehr arg ausgeschaut haben muss.
In Teile zerteilt war. Aber was findest du daran besonders österreichisch?
Ich finde es einfach irgendwie so typisch. Also es ist so, du schlägst die Leiche unter die Couch irgendwie. Es ist einfach also so.
Also anstatt, dass man sie wegbringt wie jeder andere.
Ich
wollte jetzt sagen, wie jeder andere normale Mensch, aber es ist vielleicht nicht richtig Ahnung. Das Wort Normalität in aber Bezug auf Morde zu sagen. Aber
ja, es ist einfach, irgendwie so.
Man versteckt sie dann einfach daheim.
Ja, keine Ahnung. Es ist irgendwie einfach so eigenartig österreichisch, keine Ahnung. Mhm. Ja, also die zuständige Staatsanwaltschaft Korneuburg ordnet dann auch die Obduktion der Frauenleiche an. Tatverdächtig ist
der Ehemann.
Nein, knapp.
Die Frau, nein. Die sie gesucht hat. Der Ex-Mann.
Nein.
Der Freund.
Nein.
Der Nachbar.
Nein.
Der Brickelbill.
Nein. Es ist
ein Fahrradfahrer.
Dam, dam, dam. Nein, also er war meines Wissens noch Autofahrer, aber...
Er hieß Freddy.
Keine Ahnung.
Wissen wir nicht, okay.
Der 22-jährige Sohn der verstorbenen Frau.
Okay.
Ja.
Das hätte ich mir nicht gedacht. Es sind normalerweise Ehemänner, aber okay.
Ja, aber ja. okay. Und zwar soll dieser zwischen Ende August 2014 und dem 8. September desselben Jahres seiner Mutter mehrere tödliche Messerstiche zugefügt haben.
Was nochmal? Sag den Satz nochmal.
Also der Sohn soll irgendwann
in dem Zeitraum
Ende August bis 8. September.
Ich habe jetzt gedacht, du meinst, in dieser ganzen Zeit hat er immer wieder Messerstiche zugefügt. Ich so,
nein. Es war schon eine Tat, aber ja. Es ging
er hat immer wieder Messerstiche zugefügt und hat nicht die Polizei gerufen.
Ja. Keine Ahnung.
Nein, aber ja. Okay. Ich habe es jetzt verstanden.
Ja. Okay. ja, also der Sohn allerdings ist aber irgendwie über alle Berge. Er hat sich irgendwo abgesetzt, ist nicht aufzufinden.
Ist er mit einem Fahrrad geflüchtet?
Er ist mit was anderem geflüchtet.
Flugzeug.
Okay, also das Landeskriminalamt kümmert sich dann um die Ermittlungen in dem Fall. Und es stellt sich heraus, dass in der Wohnung, in der die Mutter und der Sohn gemeinsam gelebt haben, keine persönlichen Gegenstände, Kleidung oder ähnliches des 22-jährigen Sohnes auffindbar ist. Also hat er vermutlich einfach alles zusammengepackt und ist irgendwo hin.
Mhm.
Okay. Sein Bankkonto hat er am 8. September aufgelöst.
Mhm.
Und seit dem Tag ist auch ein PKW, der auf den Namen der Mutter gemeldet war, am Flughafen Wien-Schwechat geparkt.
Also tatsächlich mit einem Flugzeug geflohen. Ich würde mal sagen, es ist dezent verdächtiges Verhalten, plötzlich zu verschwinden.
Okay, also die Beamtinnen stellen das Fahrzeug dann auch sicher. Und die Staatsanwaltschaft Korneuburg gibt einen internationalen Haftbefehl heraus. Mhm. Eine Personenbeschreibung folgt und man wird eben gebeten, sachdienliche Hinweise dem zuständigen Landeskriminalamt Niederösterreich weiterzugeben. Ja, schließlich im Oktober 2014, ich frage dich, wo glaubst du, hat man ihn gefunden?
Mallorca. Er ist von Wien nach Linz geflogen.
Nein.
Ich weiß es nicht.
Vermutlich nach Salzburg auf die Pinzgauer Bundesstraße.
Er steht auf der Pinzgauer Bundesstraße und will das Leute ihn mitnehmen.
Genau. Ja. Er ist das Geheimnis hinter der schwarzen Frau.
Er ist die schwarze Frau.
Mhm. Genau. Na, also man findet ihn dann im US-Bundesstaat Oregon in Portland. Ja, also nachdem eben dieser internationale Haftbefehl rausgekommen
ist. Weiß man, warum er ausgerechnet dorthin geflohen ist? Hat er da irgendwie Verbindungen?
Verbindungen konkret weiß ich nicht, aber ich sage da dann später noch was dazu, was zum Fall irgendwie dazu gehört.
Okay.
Zum Mordfall.
Okay.
Ja, also die Staatsanwaltschaft Konarbo klagt ihn dann wegen Mordes an. Und im folgenden Gerichtsprozess wird dann der Fall eben aufgeklärt. Ja, also vor der Tat des damaligen 23-Jährigen, also er muss in der Zwischenzeit irgendwann Geburtstag gehabt haben.
Mm. Happy Birthday! Ja,
hatten er und seine Mutter eben eine Auseinandersetzung, wie irgendwie zu erwarten. Mm. Und eben bei dem Streit soll es sich darum gehandelt haben, dass der Sohn unbedingt in die USA wollte, also hatte eine Reise geplant und die Mutter soll ihm das aber nicht erlaubt haben, also die war komplett dagegen. Und die Staatsanwältin meint dann im Gerichtsprozess, dass der Mann schon vor der eigentlichen Tat über den Mord an seiner Mutter Überlegungen angestellt haben soll. Mhm. Nämlich hätte der im August im Internet nachgesehen, wie man Aussehen und Identität verändern könnte. Ein zuständiger IT-Sachverständiger konnte den Suchverlauf auch wiederherstellen, obwohl der Angeklagte nach der Tat den Inhalt der Festplatte seines Computers gelöscht hatte.
Mhm. Ja, das überrascht mich bei der österreichischen Polizei. Ich wäre eher davon ausgegangen, dass sie einfach nur den Suchverlauf von Internet Explorer angeschaut haben, obwohl Internet Explorer keiner mehr verwendet. Das wäre meine Vermutung gewesen, aber ja.
Okay. In seiner Verteidigung beteuert dann der damals 23-jährige Angeklagte große Reue. Und er spricht aber auch davon, von seiner Mutter jahrelang gequält worden zu sein. Also sie soll ihn geschlagen und misshandelt haben. Und der Angeklagte erklärt den Mord an seiner Mutter letzten Endes damit, dass diese vielen Misshandlungen durch die Mutter ihn dazu getrieben hätten, sie zu töten. Ja, der Tathergang lief so ab, dass die Mutter sich an den Esstisch gesetzt hat. Der Sohn schlug dann von hinten auf sie zu. Sie sank zur Seite und er stach daraufhin mehrere Male auf sie ein.
Er hat noch daheim gewohnt auch.
Genau, also sie hatten eine gemeinsame Wohnung, genau. Hm. Ja, der Verteidiger Markus Januszke plädiert dann aber im Gericht auf Totschlag. Und also weil er eben diesen jahrelangen Psychoterror, also er bezeichnet das mit Psychoterror der Mutter, da mit einbezieht und deshalb eben eine Anklage wegen Mordes verhindern möchte. Mhm. Und zwar die Mutter soll nämlich laut dem Verteidiger unter Wahnvorstellungen und Stimmungsschwankungen gelitten haben. Sie soll eben ihren Sohn, wie bereits vorhin gesagt, beschimpft haben und auch körperliche Gewalt ihm gegenüber ausgeübt haben. Die Gerichtspsychiaterin Adelheid Kastner stellt bei dem 23-Jährigen eine Zurechnungsfähigkeit zum Zeitpunkt der Tat fest, aber bei ihrem Attest kommt heraus, dass der Mann an einer schizoiden Persönlichkeitsstörung leidet.
Mhm.
Und sie sagt eben auch, also die Gerichtspsychiaterin sagt ihm auch, dass die Mutter eben psychisch krank gewesen sein soll und ihren Sohn zunehmend von der Außenwelt isoliert haben soll. Der 23-Jährige wird schließlich zu 6 Jahren Haft verurteilt, allerdings nicht wegen Mordes, sondern wegen Totschlags.
Mhm.
Sein letztes Statement vor Gericht ist, ich zitiere, könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich es tun und mich jemandem anvertrauen.
Okay.
Ja, also ich hätte jetzt noch ein paar Anmerkungen, und zwar zu dieser schizoiden Persönlichkeitsstörung, die der junge Mann gehabt haben soll.
Aber er sagt ja auch, dass die Mutter Wahnvorstellungen gehabt hat.
Genau.
Also das ist wahrscheinlich auch quasi in der Familie gelegen ein bisschen.
Das sagte der Verteidiger von ihm, genau, dass die Mutter eben auch. Vermutlich haben sie sich, da war es einfach eben auch vom Umfeld her halt kein guter also kein positives Umfeld in dem Sinn, dass sie einfach beide, ja, beide halt psychisch so, krank waren.
Und das positive Umfeld zum Morden führen.
Ja.
Also.
Ja, also grundsätzlich zur schizoiden Persönlichkeitsstörung, also ich gehe danach nach der Definition der ICD-10.
Mhm.
Und zwar ist die eben gekennzeichnet durch beispielsweise emotionale Kühle und auch abgeflachte Affektivität, also dass eben Gefühle und Gemütsleben gemildert sind. Personen mit schizoider Persönlichkeitsstörung haben zum Beispiel eben die Fähigkeit, Gefühle, zum Beispiel Ärger auszudrücken, ist bei ihnen eben gemindert. Also, und auch sie zeichnet auch eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber anderen Mitmenschen aus. Sie bevorzugen Aktivitäten, die eine Interaktion mit anderen Menschen ausschließen. Und haben eben kaum irgendwie enge Beziehungen oder Freundinnen. Und auch ein anscheinend mangelndes Verständnis für soziale Normen.
Das heißt, es ist ein wesentlicher Unterschied zwischen einer schizoiden Persönlichkeitsstörung und Schizophrenie. Das muss man gleich auch dazu sagen.
Ja, genau. Sicher. Also das eine ist eben eine Persönlichkeitsstörung, das andere eine psychische Erkrankung. Ja. Die Ursachen einer SPS, wird das kurz genannt, also schizoide Persönlichkeitsstörung, liegen, also das fand ich ganz interessant, laut der Psychoanalyse in einer gestörten Mutter-Kind-Beziehung.
Wie alles laut der Psychoanalyse.
Ja, eben. Und es gilt aber heute eben eine sogenannte multifaktorelle Ursachenerklärung, also das heißt, es werden zum Beispiel bestimmte Persönlichkeitsmerkmale zusammen gesehen
Naja, es ist halt so eine Mischung aus Nature und Nurture.
Genau, ja.
Also, weil deshalb habe ich ja das vorher angesprochen mit seiner Mutter. Offenbar gab es in der Familie an sich schon eine Tendenz zu bestimmten, wie soll ich sagen, psychischen Erkrankungen oder pathologischen Persönlichkeitsclustern oder so. Und also es ist halt dann so eine Mischung aus Veranlagung und wie sehr wird dieser Samen dann vom Umfeld gepflegt.
Ja.
Und.
Genau, und es ist halt heute, wird es so gesehen, dass es so eine Mischung verschiedener Merkmale ist, die sich gegenseitig beeinflussen, eben zum einen die Persönlichkeit des Kindes, also so angeborene Sachen, wie zum Beispiel eine ausgeprägte Sensibilität des Kindes, kombiniert mit einer starken emotionalen bzw. psychischen Vernachlässigung, also eben zum Beispiel Lieblosigkeit in der Erziehung, Schreien mit dem Kind, beleidigen, einschüchtern, auch eine fehlende Fürsorge oder auch unüberschaubare soziale Verhältnisse, also irgendwie chaotische Verhältnisse. Die Persönlichkeitsstörung beginnt eben in der Kindheit oder in der Jugend. Das fand ich auch ganz interessant, sie leben aufgrund dieser sehr, sehr einzelgängerischen Persönlichkeit, sage ich jetzt mal, leben sie deshalb auch im Erwachsenenalter bei ihren Eltern oft. Wenn eben eine Persönlichkeitsstörung vorliegt, kann sich diese eben kaum bessern ohne Behandlung oder Therapie.
Klar.
Weil es eben um diese Verhaltensmuster geht, die halt kaum abzulegen sind, wenn sie nicht irgendwie geklärt werden können, weil es eben mit der Persönlichkeit verbunden ist alles. Ich habe dann auch noch gefunden, dass Patienten oder Patientinnen mit einer SPS große Schwierigkeiten haben, Vertrauen zu fassen. Und wenn sie das aber schaffen in so einer in einer Therapie zum Beispiel, keine Ahnung, in einer Gesprächstherapie, dann gibt es eben tolle Möglichkeiten, dass sich schizoide Züge vermindert ausprägen. Also
Ich habe in Zusammenhang mit so Verbrechen noch nie von suiziden Persönlichkeitsstörungen gehört. Mhm. Ich höre immer nur von narzisstischen und antisozialen Persönlichkeitsstörungen. Mhm. Okay. Also Soziopathen, Psychopathen, also nie von suiziden Persönlichkeitsstörungen in dem Zusammenhang. Das finde ich sehr interessant, irgendwie, dass das irgendwie auch Teilgrund irgendwie genannt wird.
Ja. Ja, und man spricht auch dann von Plastizität. Also das, damit bezeichnet man die Möglichkeit, in einzelnen Nervenzellen oder auch Hirnareale eingreifen zu können.
Ach so, ja, klar.
Und die eben in Anatomie und Funktion verändern zu können.
Ja, ja.
Das fand ich auch ganz interessant.
Das, ja, genau. Also das ist der Grund, warum Therapie wirkt, sozusagen. Mhm. Ja.
Ja, also die Behandlung einer schizoiden Persönlichkeitsstörung kann so ablaufen, dass eben Psychotherapie und Medikamente kombiniert werden.
Mhm.
Und ja, also, wie du schon gesagt hast, ist es eben so wahrscheinlich dieses Zusammenspiel einfach gewesen von Umfeld und eben der Persönlichkeitsstörung, dass es dann wirklich dazu gekommen ist. Und dass es eben vielleicht, also ich meine, da kann man nur spekulieren, aber dass es eben vielleicht nie dazu gekommen wäre, wenn wirklich vorzugsweise beide, also Mutter und Sohn, irgendwie in Therapie gewesen wären oder irgendwie einen Bezug zur Außenwelt gehabt hätten, weil sie sollen ja wirklich abgekapselt haben und er wahrscheinlich dann auch irgendwie an ihr gehangen ist, weil er ja durch die schizoide Persönlichkeitsstörung in seiner Persönlichkeit einfach so war. Also dass er,
wozu wurde er dann verurteilt? Hast du das schon dazu gesagt? Oder?
Er hat, ja, genau. Also er wurde dann zu Totschlag verurteilt.
Nein, er wurde für Totschlag, also wozu wurde er, also was war sein...
Achso, nein, er wurde 6 Jahre Haft, glaube ich, habe ich das schon erzählt, warte mal.
Das ist aber wenig.
Ja, 6 Jahre Haft wegen Totschlag. Totschlag ist weniger, ja.
Das heißt, er kommt bald, also eigentlich, wenn er noch nicht frei ist...
Es wird 2014, was haben wir, 2018 ist es bald, ja.
Beziehungsweise vielleicht ist er schon frei.
Okay. Wo war ich jetzt? Ja, also ich kann da eben auch nur Vermutungen anstellen, aber der Sohn hat ja selbst in seinem Statement gesagt, dass er sich eben jemandem anvertrauen würde, hätte er die Chance gehabt. Also ich finde, er fasst das irgendwie so ganz gut zusammen, das Ganze. Und ja, ich weiß nicht, die Story habe ich eigentlich ausgewählt, weil ich so in erster Linie an den Film Psycho denken musste von Hitchcock. Also diese ganze Mutter-Sohn-Geschichte hat mich urdran erinnert.
Mhm.
Und ich finde eben gerade solche Beziehungsgeschichten immer sehr interessant, aber auch halt in dem Fall auch sehr erschreckend.
Ja, solche dysfunktionalen Beziehungen. Der Film Psycho beruht ja eigentlich auf Ed Gein, den Serienmörder in, ich weiß nicht mehr, wo er genau gelebt hat, aber
das habe ich nicht gewusst.
Ed Gein war einer, das war der aus seinen Opfern dann, also die ganze Geschichte geht so, dass er halt eine Frau sein wollte, also wahrscheinlich war einfach trans und er hat dann begonnen aus den Opfern, also zum Teil aus seiner Mutter, glaube ich, und aus den Opfern auch, sich quasi ein Hautkostüm zu bauen. Mhm. Also er hat sich quasi den Körper einer Frau angezogen dann.
Ja.
Und er hat auch so aus Nippeln hat er sich einen Gürtel gemacht und er hat das irgendwie so Vulven in einer Schachtel und er hat dann irgendwie so aus menschlicher Haut irgendwie so Lampenschirme gemacht und so. Also ziemliches Horrorkabinett, was sein Haus offenbar.
Mhm.
Und das ist die Geschichte, auf der einerseits das Schweigende Lämmer, andererseits Psycho basiert.
Oh, ja.
Mhm. Genau. Und auch, ich glaube, Texas Chainsaw Massacre.
Mhm. Ja.
Ja, also Ed Gein hat einige Filme inspiriert.
Also das von mit Texas Chainsaw Massacre und Schweigender Lämmer, das habe ich irgendwo mal gelesen, dass es denselben Hintergrund hat anscheinend, ja.
Genau, Ed Gein. Mhm.
Ja, also ja, abschließend denke ich halt auch, dass das gerade der Fall, auch wenn es ein sehr kleiner Fall ist, sehr viel über ja, Österreichs Grauslichkeit irgendwie erzählt, die oft eben gerade nicht offensichtlich ist. Und ja.
Ja, vor allem so diese Mutter-Tochter-Beziehung, die so...
Mutter-Sohn, ja. Oder Mutter-Tochter vielleicht.
Ja, die so extrem dysfunktional ist irgendwie. Und auch dieses nicht aus diesem aus dieser ja, sehr dysfunktionalen, aus diesem Gefängnis irgendwie ausbrechen können ja. Und so. Also ja. Ja.
Ja, also genau, ja. Das war es auch wieder von mir. Ein Beitrag zur Österreichs Gruselig und Grauslichkeit.
Mm. Ja. Falls ihr auch jemanden kennt, der in der Lade einer Bettbank oder wie ist das, Couch umgekommen ist.
Bettzeuglage, glaube ich, heißt
Habt das. Habt ihr drum. Leichen in der Bettzeuglade oder seid ihr in der Blutgasse einem verstorbenen Ritter begegnet, dann schreibt uns.
Ja, bitte.
Geschwisterkrim@gmail.com. Wir sind außerdem auf Facebook und Instagram. Mhm. Auf Instagram posten wir dann immer so Bilder zu den Folgen. Mhm. Also so, was man halt so braucht an visuellem Material, um das Ganze ein bisschen besser begreifen zu können. Twitter sind wir nicht, aber ich bin @FrauFrasel dort, falls ihr mir folgen wollt. Wir sind auf iTunes. Bitte dort raten und reviewen. Das hilft uns sehr weiter. Würden wir uns sehr freuen drüber. Wir sind auch auf Stitcher, TuneIn, PlayFM, Podcast Addict, Castbox, Podcast Republic und so weiter und so fort. Im Grunde alle Apps, wo ihr Podcast hören könnt. Das sind wir. Falls wir nicht dort sind, dann sagt uns Bescheid. Wie gesagt, geschwestergrimm@gmail.com. Könnt ihr es auch auf Facebook schreiben. Was noch?
Ja, also wir haben noch teilweise diesen alten Anchor-Feed. Wenn ihr den abonniert habt, dann ist das nicht der richtige, weil da ist nur der Trailer vorhanden.
Genau, wir haben schon öfters gebeten, das zu löschen, das ist nicht passiert. Genau, deshalb, und wir können selber nicht löschen. Wir haben ein anderes Host-Service jetzt und deshalb gibt es einen zweiten Feed. Das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, aber wenn ihr nur einen Trailer seht, dann seid ihr beim falschen Feed. Wenn ihr unsere Folgen seht, dann seid ihr beim richtigen Feed.
Genau.
Und bitte den abonnieren.
Ganz genau.
Ganz genau.
Und wenn ihr den alten Feed löschen könnt, dann könnt ihr das auch löschen.
Bitte, ja. Bitte schreibt Anchor.
Wenn ihr die Fähigkeiten der österreichischen Polizei habt und auf
Internet Explorer
genau.
einen Zufall auflöschen könnt.
Genau.
Es würde wahrscheinlich nicht reichen, um unseren Anchor Feed zu löschen, fürchte ich. Sonst hätten wir das auch schon geschafft.
Mm.
Anywho's. Danke fürs Zuhören. Wir haben zuerst vorgehabt, eine wöchentliche Sendung zu machen. Das ist aber fast nicht machbar, haben wir festgestellt. Wir werden deshalb wahrscheinlich auf einen zweiwöchigen Schedule umsteigen. Zumindest fürs erste Mal. Nicht wundern, falls die Folgen nur alle 2 Wochen kommen. Ich hoffe, dass ihr uns trotzdem treu bleibt. Danke fürs Zuhören.
Genau, ja.
Genau. Never trust a Strasshof-Person. Never trust a Fahrrad-Person und Second Freddy.
Flugzeug-Person.
Keiner-Person. Never trust anyone.
Genau.
Never trust anyone und Second Freddy.
Genau.
Und bis nächstes Mal.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.